10 Gebote als 10 große Freiheiten und wir haben es heute nur als Nummer im Gottesdienstblatt, aber ich habe schon vergangene Woche geschrieben, dass das Gebot für mich heißt, du wirst nicht die Ehe brechen. Du wirst nicht die Ehe brechen. Es ist ja so, dass mit dem 5. Gebot, du sollst den Ruhetag heiligen oder den Feiertag heiligen, sich der Dekalog, also diese Liste der Freiheiten, die Gott den Menschen zumutet, die er ihnen anbietet, sich dann dem Alltag von uns zuwendet. Also mit dem 5. Gebot beginnt es sozusagen, sich auf das zu richten, was uns angeht. Nicht Gott, der am Anfang in der Mitte steht, der am Anfang unsere Aufmerksamkeit möchte, sondern mit dem 5. Gebot dann, was Gott den Menschen zumutet, im Alltag und im Miteinander. Und heute geht es um die Freiheit, eine Partnerschaft ein ganzes Leben lang in Treue und Verbindlichkeit zu führen. Das ist für viele Menschen heute gar nicht mehr unbedingt erstrebenswert, dass man das soll oder muss. Das ist für viele auch nicht vorstellbar. Und manche sagen, und muss ja auch nicht. Trotzdem feiern wir eine rauschende Hochzeit. Das ist für manche auch eine belastende Vorstellung. In einer Trauung wird es als der romantische Teil dieses Lebensfestes abgetan. Ah, der sagt wieder, bis dass der Tod euch scheidet. Na, eigenartig, dass das überhaupt noch heute so formuliert wird. Und dennoch bin ich überzeugt, ist es in vielen Menschen die tiefe Sehnsucht, es zu erleben. Eine Partnerschaft, ein ganzes Leben lang in Treue und Verbindlichkeit. Aber was in den meisten Traupredigten gern überhört wird, was als na eh klar Sage abgetan wird, was sich in den romantischen Monaten zu Beginn dieser intimen Lebensform noch gar nicht als notwendig auftut, es ist ein hartes Stück Arbeit, sich diese Freiheit zu erhalten. Das ist lebenslange Arbeit. Dass ich mit meinem ganzen Willen eine Partnerschaft ein ganzes Leben lang in Treue und Verbindlichkeit zu führen, bereit bin und dabei bleibe. In den vielen Studentenwohnungen, die ich in meinem Leben bisher betreten habe, ist mir diese eine Sache am häufigsten begegnet. Das Backrohr in der Küche ist innen und meist auch außen ein erbarmungswürdiges Opfer einer putzunlustigen Schar an Bewohnern. Die schwarzen und manchmal auch noch braunen Überreste von selbstgerührten Kuchen, reihenweise gefroren eingelegten Pizzen, übergelaufenen Gratins, im Rohr gegrillten Berner Würstel oder übervoll belegten Blechen mit Ofenkartoffeln haben sich zu kleinen Häufchen Vulkangesteins am Boden des Backrohrs verbunden. Oder sie belegen die Edelstahlroste, auf denen die Bleche liegen sollen, oder sie verzieren die Scheibe des Backofens von innen gemeinsam mit den Resten von braun-schwarz eingebrannter Flüssigkeit, die das Glas wie mit skurrilen Sonnenbrillen verziert aussehen lässt. Das eigentliche Erschreckende ist aber der Vergleich, der jetzt kommt. Könnten diese zum Verrecken verdammten Backöfen in den Studentenwohnungen tatsächlich Abbilder sein von Beziehungen, die sich Woche für Woche, Jahr für Jahr immer mehr verdüstern, bis sie ähnlich wie die verwahrlosten Backöfen nicht mehr für wert geachtet werden, sie noch zu putzen? Und sie werden kurz und schmerzlos ausgetauscht. Das ist manchmal so. Wie komme ich auf diesen eventuell für einige absurden Vergleich? Ich habe Brigitte gelesen, also ich predige heute aus Brigitte. Ende August lese ich in einem Dossier von Ildiko von Kürti und sie sagt, ich habe alle Phasen von Beziehungen durchlaufen und weiß, die Ehe ist kein sich selbst reinigender Backofen. Und das fand ich einfach so gut als Satz, das ist bei mir so hängen geblieben. Die Ehe ist kein sich selbst reinigender Backofen. Dabei ist das doch die große Erfindung für die Küche gewesen, angeblich, der mit Pyrolyse, so heißt es, alles ausputzende, selbstständig hoch erhitzende Backofen. Meine Schwägerin hat einen und sagt, das funktioniert eh nicht. Aber das eben ist die Ehe, die auf Dauer angelegte Partnerschaft nicht. Da ist nirgendwo der Automatismus, mit dem ich nach einem kleinen oder großen Malheur bei der Hausarbeit einfach nochmal den Stromzähler hochjag und den Backofen dann dabei zuschaue, wie er durch große Hitze meine Dreckkrümel selbst zu kleinen Aschespuren zerbröselt. So funktioniert lebenslange Ehe nicht. Im Gegenteil, wenn etwas schiefgegangen ist, muss ich selbst möglichst gleich Hand anlegen. Das ist harte, immer wieder anfallende Arbeit und das ist heute gar nicht mehr selbstverständlich. Bei einer stetigen Wertsteigerung der Kurzfristigkeit, bei der Portionierung der Lebensabschnitte, wie wir sie erleben, sagt der Psychotherapeut Arnold Retzer, werden lange Ehen zunehmend zur Kuriosität. Sie werden zu etwas völlig Außergewöhnlichem. Lange Ehen, heute eine Kuriosität. Wenn wir uns in unseren alten Ehen heute wie die Mammuts anfühlen, behäbig aus der Zeit gefallen, dann müssen wir uns aber trotzdem entgegen des Zeitgeists der Atemlosigkeit und des ständigen Wechsels fragen, warum, was wollen wir denn? Was ist denn der Wert des Beisammenseins und des Beisammenbleibens? Und ich sage dazu gerade, weil wir uns diesen Fragen stellen, weil wir dem nicht ausweichen, weil wir sie mit Mut und Entschlossenheit beantworten, werden wir erleben, dass unsere Partnerschaften, unsere Ehen Zukunft haben. Dann beginnt zwar die Arbeit, aber es eröffnet sich auch der Reichtum dieser Beziehungen. Plötzlich erleben wir, dass Gewohnheit keinen schlechten Ruf haben muss. Gewohnheit muss keinen schlechten Ruf haben. Ich kann mir es auch angewöhnen, mir selbst und der Liebe gegenüber wach zu bleiben. Ich kann mir auch angewöhnen, ich kann mich auch daran gewöhnen, dass es sowohl Verbundenheit als auch Selbstständigkeit geben muss in einer Ehe. Natürlich brauchen wir auch diese Freiräume, aber wir brauchen dieses Zusammenspiel zwischen Verbundenheit und Selbstständigkeit, diese Balance und dieses Miteinander, das hier immer wieder darüber auch reflektiert. Und ich glaube, dass fast alles möglich ist, wenn ich es gewöhnt bin, beim ersten Kriseln wieder bei mir selbst anzufangen. Wenn ich es gewöhnt bin, bei der ersten neuen Schwierigkeit wieder bei mir selbst anzufangen und wieder selbst das zu geben, worauf ich eigentlich beim anderen hoffe. Wenn die doch endlich, das ist das erste Signal zu fragen, was hat das mit mir zu tun, wo bin ich dran, was darf ich selber wieder neu geben, wo muss ich mich selber überwinden, das selbst zu geben, worauf man beim anderen hofft, das selbst zu tun, was man vom anderen und von der anderen erwartet, was man eigentlich doch längst haben möchte, es selbst zu tun. Kein selbstreinigender Backofen. Wir müssen die Handschuhe anziehen und putzen. Warten und Erwartungen vor sich hertragen, daran zerbrechen ja die meisten Ehen. Warten worauf? Dass alles von selbst gut wird? Und damit gehört auch das eine zu dieser großen Freiheit, die heißt, du wirst keine Ehe brechen, die Achtung vor dem anderen oder vor der anderen. Die Hochachtung vor ihm oder vor ihr. Und das, glaube ich, fällt uns ungemein schwer, dass wir einander wirklich Achtung schenken. Es ist interessant, dass der erste Petrusbrief in Kapitel 3 sagt, ihr Männer achtet und ehrt eure Frauen. Da kommt einmal so etwas wie ein Gleichstellungsgedanke durch. Und das fällt uns ungemein schwer, dass wir wirklich im Geist der Ehrfurcht miteinander umgehen. Und das hängt aber auch immer mit dem Wert zusammen, den wir uns selber geben, mit diesem Wert, den wir uns selber geben. Wir können an unseren eigenen Wert, wir haben das mit Selbstachtsamkeit gerade hier auch in der Gemeinde, wir können an unseren eigenen Wert nur glauben, wenn wir erleben, dass uns andere Menschen mit Achtung und Ehrfurcht begegnen. Und gerade Ehepartner schulden sich das. Achtung und Ehrfurcht. Das heißt auf gut Deutsch, lass doch bitte deine Beziehung nicht auf das seichte Niveau von beißendem Humor herabsinken. Lass es nicht auf das seichte Niveau von einem schnell gezündeten Sarkasmus herabsinken. Wenn zwischen Mann und Frau Sarkasmus aufkommt, wenn am Ende das alles in ein sich gegenseitig Fertigmachen abgleitet, dann ist bereits Ehe am Zerbrechen. Wenn die Achtung weg ist, die Ehrfurcht weg ist, dann ist der Zerbruch der Ehe das Ausweichen dorthin, wo ich vielleicht anderswo Achtung und Ehrfurcht bekomme, der Weg in den Ehebruch. Wenn in einer Ehe nur mehr so miteinander geredet wird, wie sich Menschen halb angeheitert in schlecht laufenden Partys unterhalten, dann sind wir auf dieser slippery slope, auf dieser Rutsche in den Ehebruch. Dabei hat Gott uns zu einem Leben berufen, das von Ehrfurcht und Achtung geprägt ist. In einer Ehe werden wir durch unsere Achtung gegenüber dem anderen oder der anderen sogar zu Botschaftern der Liebe Gottes. Gottes Versprechen für eine Ehe ist groß. Wenn zwei Menschen zusammengekommen sind, um sich gegenseitig zu dienen, um sich gegenseitig das eigene Leben für den anderen, für die andere zu geben, dann liegt die Verheißung darauf, dass die Ehe zu einer Begegnung auch mit Gott wird, mit Christus, zur Gotteserfahrung. In ihrer konkreten Liebe zueinander, und das verkündigen wir manchmal auch bei einer Hochzeit, begegnen die Menschen auch Christus selbst. Aber das genau müssen wir lernen, so zu lieben, wie Christus liebt, wie Gott liebt. Und das sind manchmal nur Augenblicke des Begegnens, tatsächlich keine langen Phasen, besondere Augenblicke, wenn diese Augenblicke des Begegnens, Augenblicke, in denen man sich mitteilt, indem man etwas teilt, auch Augenblicke des Nacktseins im seelischen Sinn, auch sicher im körperlichen Sinn, Augenblicke sind, die auch bedeuten, ich bin bloß und nackt vor Gott. Ich bin da, wo ich eigentlich als Mensch sein soll, dass Gott auch mich ansehen kann. Augenblicke der Freiheit, in der ich mich auch geistlich erkennen kann. Und ich sehe, dass es die Wirklichkeit ist, die dann auch Gott für mich bereithält. Dann habe ich etwas davon erfasst, was Gott sich erdacht hat für Ehen, für Partnerschaften, für Beziehungen. Und das andere ist, harte Arbeit ist aber auch noch etwas anderes. Harte Arbeit ist auch, dass wir das, was wir Schuldbewusstsein nennen, neu bewerten. Putzen, den Backofen wieder sauber machen, heißt, dass wir Schuldbewusstsein auch als eine Gabe entdecken, dass das nicht nur etwas Negatives ist, was uns zurückschrecken lässt, sondern dass es auch eine Gabe, ein Geschenk ist, das haben zu können. Dass wir nämlich die üblichen Mechanismen, die wir bei gegenseitigen Anschuldigungen hernehmen, beiseite legen können. Was ist das? Das Übliche ist, dass wir sagen, na, ich doch nicht. Unsere Instinkte sagen uns, streit erstmal ab, das ist nicht dein Fehler. Ich will doch jetzt nicht hier als der Schuldige dastehen. Das Übliche ist, dass wir uns rechtfertigen. Ja, ich kann schon sagen, warum ich das so gemacht habe. Und das Übliche ist, dass ich sage, eigentlich bist du schuld. Eigentlich bin das nicht ich, das bist du. All das hilft nicht. Wer sich im Rosenkrieg einer Ehe oder im Abgesang einer bereits erledigten Ehe immer nur als Opfer geriert, der wird sich nicht entwickeln können, der wird daraus auch keine neuen Wege entdecken können. Wer abstreitet, wer die Schuld immer beim anderen sucht, wird an dieser Stelle hängen bleiben. Aber wer Schuldbewusstsein auch als Gabe entdeckt, und das hört sich vielleicht komisch an und ist etwas, was uns eigenartig vorkommt, aber wer das annehmen kann, wird auch nach bereits zerbrochenen Beziehungen noch entscheidende Veränderungen an sich erleben. Jesus will uns diese Gabe des Schuldbewusstseins anbieten. Er will uns helfen, damit wir das Folgende sagen können. Ich habe diesen Fehler und ich übernehme Verantwortung dafür. Ich habe diese ungute Eigenschaft und ich habe diesen Fehler gemacht und ich übernehme Verantwortung und ich trage die Verantwortung dafür. Und gleichzeitig will Jesus uns die Beschämung darüber auch nehmen und nicht zulassen, dass wir darüber beschämt sind, wenn wir diesen Satz sagen. Beschämung ist ein großes Problem, weil es ja die Angst ist, verachtet zu werden. Die Angst ist, dafür verachtet zu werden, wie wir sind. Wir leben meistens in der Angst, dass die anderen auf uns herabsehen könnten. leben in der Angst, dass wir so, wie wir sind, einsam werden, abgelehnt werden. Aber Jesus beschämt nicht. Er ist nie der, der jemand beschämt hat. Er ermutigt uns nur, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für uns selbst, weil das der einzige Weg ist und manchmal ein sehr schmaler Pfad, der auch zum Heilwerden führt, der zum Gesundwerden, zum Wiederganzwerden führt. Es gibt bei Jesus ganz eindeutige Aussagen. Wenn wir beim Thema Ehebruch schauen, dann hat Jesus ein klares Ziel für seine Mitmenschen vor Augen. Eine intime Partnerschaft, eine Ehe als Gedanken Gottes für zwei Menschen hat Gott als lebenslange Gemeinschaft gedacht. Ehebruch ist eigentlich keine Option. Dass die Männer seiner Zeit den Frauen leichtfertig einen Scheidebrief überreichen konnten, dass sie damit ziemlich easy aus der Lebensgemeinschaft wegschicken konnten, musste Jesus ein Greuel gewesen sein. Sein Herrenwort zu dieser Frage, wir haben es in drei Evangelien, hat ein hohes Gewicht. Und interessanterweise diskutieren wir trotzdem heute fast nicht mehr darüber. Stattdessen zerstreiten wir uns über die biblische Sicht von Homosexualität anhand weniger und immer fragwürdiger werdenden biblischen Randaussagen. Zur Ehescheidung lassen wir schnell den Vergleich mit dem Sabbat gelten. Dass doch der Sabbat für den Menschen ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Also muss auch die Ehescheidung, wenn sie hilft, für das Wohl des Menschen sein. Ich glaube, dass das nicht immer falsch ist. Aber ist es immer so? Jesus sagt, es ist unsere Herzenshärte, die Scheidungen unumgehbar machen. Und auf der anderen Seite aber beschämt er eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, nicht. Er tut nicht das, was die anderen machen. Er sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Das heißt eigentlich, Beschämung ist keine Antwort. Ich verurteile dich nicht, heißt, Beschämung ist keine Option, dass wir uns über den anderen, über die andere stellen, dass wir Ablehnung, Geringschätzung zeigen, dass wir uns im Vergleich ohne Makel sehen, ist keine Option. Und Jesus sagt dann zu der Frau, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das heißt, nimm jetzt dein Leben in die Hand und ändere dich. Und ich finde spannend, dass ich entdeckt habe, dass Jesus damit etwas bei dieser Frau erreicht, was die anonymen Alkoholiker bei ihren 12 Schritten auch drin haben. Da gibt es 12 Schritte, die für die anonymen Alkoholiker ein Weg aus der Sucht sind. Und die Schritten 4 bis 6 sind etwas, was uns hier helfen kann. Jeder und jede, die zu den anonymen Alkoholikern geht, hat diese 12 Schritte nachzuvollziehen. Denn viertens heißt es, wir legen gründlich und furchtlos Rechenschaft ab über unser eigenes moralisches Verhalten. In fünftens heißt es, wir gestehen Gott, uns selbst und einem anderen Menschen genau ein, worin unsere Fehler bestehen. Und sechstens, wir sind ganz und gar bereit, uns von Gott all diese Charakterfehler nehmen zu lassen. Vielleicht merken wir da, was es bedeutet, dass Jesus uns gerade für Ehe und Partnerschaft diese Gabe des Schuldbewusstseins anbieten will. Es heißt, dass wir damit anerkennen, dass ein Leben in der Freiheit, keine Ehe zu brechen, ein Leben ist, in dem ich auch dieses Schuldbewusstsein mit hineinnehmen muss. Dass ich Fehler mache. Dass ich ihn oder sie verletze. Dass ich schuldig werde. Nicht Beschämung, wie es oft genug in unseren Gemeinden vorgekommen ist. Nicht Herablassung. Nicht pharisäische Verachtung des Sünders. Aber die Einladung, sich den eigenen Fehlern zu stellen, diese Fehler einzugestehen und die Bereitschaft zu haben, sich verändern zu lassen. Und das ein Leben lang. Ich glaube, Ehebruch wird dann ein Problem, wenn ich mein Schuldbewusstsein verdränge. Wenn ich beginne zu täuschen, dass wir Fehler machen, das wird immer so sein. Aber wenn ich anfange zu täuschen, wenn ich das Vertrauen des anderen missbrauche, weil ich mich gegen dieses Schuldbewusstsein zur Wehr setze, wenn ich die Gabe des Schuldbewusstseins annehmen kann, dann werden Fehler und Versagen eben nicht das Ende sein. Dann ist es nicht der Schlusspunkt unserer Beziehung. Ja, soweit. Ich glaube, wir haben verstanden, du wirst die Ehe nicht brechen. Das ist mehr als ein träumerisches Wunschkonzert. Mehr als die Romantik, die vielleicht bei mancher Hochzeit eine Rolle spielt. Das ist harte Arbeit. Kein selbstreinigendes Backrohr. Und es ist mehr als Gutgläubigkeit. Du wirst nicht die Ehe brechen. Das ist richtig verstandene Freiheit. Das ist die Freiheit, die Jesus uns schenken kann. Wenn wir uns an ihm festmachen, ganz und gar, wenn wir an ihm festhalten, wenn wir uns von ihm beschenken lassen. Amen.